Ja, damit kommen wir jetzt zur heutigen Vorlesung. Erst nochmal für alle ein gutes 2017. Ich habe jetzt noch aufzuarbeiten einen Rest dieser sehr aufwendigen Mencius-Lektüre. Ich denke aber, das lohnt sich, da immer wieder genau hinzusehen, weil dann kriegt man allmählich ein Gefühl für diese spezifische Machart dieser Art von Philosophie. Ich fange gleich damit an, indem ich ein Stück kommentiere, das ich ursprünglich mir nicht vorgenommen hatte. Das war 7b23. Da wird anekdotisch erzählt, es hätte eine Hungersnot in Qi gegeben. Und Zhen Zhen hatte gesagt, alle Leute haben gedacht, dass du, Mencius, die Vorratshäuser öffnen würdest, Getreidevorratshäuser, aber das wird vielleicht ja gar nicht geschehen. Und Mencius habe darauf geantwortet, dann wäre ich wie Feng Fu. Es gab nämlich einmal einen Mann aus Jin, der Feng Fu hieß und der gut darin war, mit Tigern zu ringen. Und der aber schließlich auch ein Gentleman, ein Adliger wurde. Ein vornehmer Mann. Und dann geschah es, dass draußen im Land eine Gruppe von Leuten einen Tiger gejagt haben, den sie in eine Ecke getrieben, in den Bergen in eine Ecke getrieben hatten. Aber keiner traute sich, etwas näher an den Tiger ranzugehen. Dann sahen sie aus der Ferne Feng Fu und eilten zu ihm, um ihn zu begrüßen. Feng Fu stieg von seiner Kutsche herunter und, rollte seine Ärmel auf und die Menge war hoch erfreut, aber die vornehmen Leute in der Menge fanden das komisch. Was hier Mencius, und das, deswegen habe ich das doch jetzt mir vorgenommen, zu vermitteln versucht, ist eine Erneuerung der Unterscheidung zwischen der Menge der Leute, der Menge der Vielen. Und das ist immer wichtig in dieser Philosophie, dass die als Bezugspunkt eine Rolle spielt. Aber gleichzeitig wird von ihr Distanz gepredigt. Also dieses Verhalten des Feng Fu wird als von vornehmen Leuten komisch, sozusagen nicht rollengemäß betrachtet. Und dieser Gedanke des sich rollenmäßig Verhaltens als sozusagen zentrales Element von Vornehmheit und damit sich auszeichnen gegenüber der Menge der Vielen, ist, glaube ich, für die Philosophie von Mencius ganz zentral. Das wird auch hier im Folgenden, was ich sowieso diskutieren wollte, deutlich. Nämlich, Mencius sagte, dass sich die Zunge am Geschmack erfreut und das Auge an der Farbe und das Ohr an der Musik und die Nase an Düften und der Körper an Bequemlichkeit, das ist alles natürlich und eine Gabe des Himmels. Aber der edle, also der vornehme Mensch, betrachtet dies nicht als seine innerste Natur. Ich denke, was hier vermittelt werden soll, ist der Gedanke, es gibt zwar, den haben wir auch schon in anderen Zusammenhängen gesehen, die allgemeine Anlage bei allen Menschen, die es ermöglicht, die menschlichen Fähigkeiten zu entfalten. Aber nur der Edle in Mencius' Neuinterpretation bemüht sich bewusst darum, diese Entfaltung zu betreiben. Es ist sowohl natürlich als auch Gegenstand von Bildung. Und ich glaube, man muss das dann so denken, ohne die Bildung bleibt es letzten Endes zufällig und potenziell. Erst die Bildung macht es umfassend wirklich. Das wird dann nochmal durchexerziert in demselben Zitat, also 7b24. Die Erfahrung der Liebe zwischen Eltern und Kindern, die Praxis der Fairness zwischen Herrschern und Ministern, also Beamten kann man sagen, die Beachtung der angemessenen Manieren zwischen Gast und Gastgeber, ja, sogar der Besitz von Weisheit, um das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, und die intime Vertrautheit des Weisen mit dem Weg, dem Tao, alles das sind Gaben und natürlich. Aber der edle Mensch betrachtet es nicht als Gaben. Hier würde ich auch wieder dieselbe Interpretation vorschlagen. Also dass der edle Mensch zwar sagt, das ist gegeben und natürlich, aber es bedarf der bewussten Kultivierung. So, und jetzt habe ich gleich dann auf der nächsten Seite eine Anekdote. Da wird ein Hao Shang Buhai zitiert, der gefragt hat, was für eine Art Mensch ist dieser Yu Zhengji? Mencius sagte, er ist gut und er ist vertrauenswürdig. Gegenfrage, was meinst du mit gut und was meinst du mit vertrauenswürdig? Ein Mensch, mit dem die Menschen gerne zusammen sind, ist gut. Ein Mensch, der seine Güte in sich selbst bewahrt, ist vertrauenswürdig. Einer, der seine Güte vollständig entwickelt, wird als ausgezeichnet bezeichnet. Und einer, dessen volle Entwicklung seiner Güte nach außen Eindruck macht, scheint, also wie ein Schein sich verbreitet, wird groß genannt. Und einer, dessen Größe dahin wirkt, andere zu verändern, zu transformieren, wird ein Weiser genannt. Und ein Weiser, der sich nicht ergründen lässt, wird transzendent genannt. Der Yu Zhengji, nach dem gefragt wurde, der erfüllt die ersten beiden Ebenen, aber nicht die letzten vier. Also hier wird ganz deutlich, wie Mencius versucht, so etwas wie eine Hierarchie zu konstruieren. Eine Hierarchie aber der Geistigkeit, nicht irgendwelcher angeborenen Gaben. Die angeborenen Gaben haben alle. Das ist die Theorie. Sondern ihre Entwicklung auf diesen Stufen, die ja relativ deutlich und prägnant benannt sind, das ist Resultat der eigenen Bildungsanstrengung des Menschen. Man könnte hier natürlich jetzt sozusagen westliche Vorstellungen von Begabung und sowas, Endowment heißt ja Begabung, was ich hier auch mit Gaben übersetzt habe, hineinprojizieren und sagen, irgendwie liegt es doch an der Natur, die Differenz. Aber wenn wir uns die Anekdote genauer ansehen, genau davon ist keine Rede. Es ist nur die Rede, dass es das allgemeine Endowment gibt und die Stufen seiner Verwirklichung und Perfektionierung durch Bildung. Diese Stufen sind nicht selber nochmal natürlich fundiert. Davon ist hier keine Rede. Das kann man natürlich à volonté hineinprojizieren, wie man das überhaupt bei fremden Texten gerne macht. Aber ich würde immer dafür plädieren, das bleiben zu lassen, weil dann werden die Texte in ihrem eigenen Sinngehalt nicht mehr erkennbar, wenn man all das, was man sowieso immer denkt, in sie hineinprojiziert. So, dann komme ich jetzt zu 7b31 auf Seite 72 dieser Sammlung. Da sagt, wird Menzies zitiert, das ist auch wieder ganz charakteristisch, es hat alles fast die Form von Sprüchen oder Kurzgesprächen, wobei ja diese Kurzgespräche immer nach diesem Typ sind, was ist eigentlich das? Und dann erklärt der Meister, was das ist. Also Menzies, ohne gefragt worden zu sein, sagt, alle Menschen haben etwas, was zu sehen sie nicht ertragen können. Die Auswirkung, die dies darauf hat, was sie ertragen können, ist, jetzt wird es schwierig zu übersetzen, Humaneness, Menschlichkeit, Humanität, humanes Verhalten. Alle Menschen haben etwas, das sie nicht tun wollen. Die Auswirkung, die dies auf das hat, was sie tun wollen oder zu tun bereit sind, ist Fairness. Wenn die Menschen einen Geist entwickeln, dem vollständig jedes Begehren, jedes Streben fehlt, anderen Schaden zuzuführen, dann ist ihre Menschlichkeit, ihre Humanität über den Punkt hinaus, wo sie, an dem sie jemals überwunden werden könnte. Es ist dann unüberwindlich und nicht mehr zu beschädigen. Wenn sie dazu in der Lage sind, diese Art von Geist vollständig zu entwickeln, in dem etwa ein Diebstahl einfach unvorstellbar ist, dann ist ihre Fairness über den Punkt hinaus jemals überwunden zu werden. Wenn ein Mensch seinen Widerwillen dagegen jemals als Hey du da angesprochen zu werden, Hey you im Englischen, dann gibt es keinen Ort, an den er nicht gehen wird und an dem er nicht gerecht sein wird. Wenn der Edle nicht sprechen soll, aber spricht, dann ist das Betrug durch die Rede. Wenn er sprechen soll, aber nicht spricht, dann ist es Betrug durch Schweigen. Beide können als eine Art von Diebstahl betrachtet werden. Das heißt, beides darf der Edle nicht tun und wer das tut, ist kein Edler. Und dann wird es von da aus sprachkritisch. Einfache Rede, down-to-earth speech, die eine weitreichende Bedeutung hat, ist eine gute Rede. Das Wesentliche zu behalten und doch extensiv ausführlich zu lernen, das ist der gute Weg. Die Wörter des edlen Menschen sind nicht verborgen. Und doch ist in ihnen der Weg des Dao enthalten. Der edle Mensch konzentriert sich auf die Bildung, die Kultivierung seines eigenen Charakters. Der verbreitete Kommen, verbreitete Irrtum der Menschen liegt darin, dass sie ihren eigenen Garten vergessen und die Gärten der anderen kultivieren wollen. Sie erwarten viel von anderen und wenig von sich selber. Also diese Wendung zur Selbstkultivierung als konstitutiv für die Figur des Edlen, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, der hier immer wieder durchkommt. Menzies wird wieder zitiert. wenn man zu einer wichtigen Person spricht, dann sollte man auf diese Person mit einem gewissen Grad von Verachtung blicken und von seiner, von seinem hohen Status, lofty, also ganz hohen Status, nicht eingeschüchtert werden. Ihre Hallen sind zwar einige Meter hoch und die, Vorsprünge ihrer Häuser springen mehrere Fuß vor. Wenn ich meine Ziele erreichte, würde ich das aber nicht tun. Offen verteiltes Essen und mehrere hundert Konkubinen. Wenn ich meine Ziele erreichte, würde ich das nicht tun. Sich den Vergnügungen hingeben, Pleasure und Wein zu trinken, in den Feldern zu jagen, in Feldern der Bauern wohlgemerkt, mit einem Gefolge von 1000 Kutschen. Wenn ich meine Ziele erreichte, würde ich das nicht tun. Alle Dinge, die sie tun, würde ich nicht tun. Was ich tue, ist dem System der Alten zu folgen. Warum sollte ich vor ihnen Angst haben? Hier wird jetzt zwei Bewegungen. Es wird sozusagen ein Bild einer existierenden Adelsschicht und Großgrundbesitzerschicht gezeichnet, die alles tut, was der Weise nicht tun würde. Und zweitens wird dieses Nichttun des Weisen bezogen auf das System der Alten. Und die Alten sind sozusagen die Instanz, vor der sich der Weise rechtfertigen muss. Und deswegen braucht er auch vor ihnen keine Angst zu haben, weil er eben genau das tut, was sie vorbildlich getan haben. Also diese Wendung zum einfachen Leben der Alten hat hier eben diese Pointe der Kritik der neuen reichen Gesellschaft. Natürlich kann man sagen, da spielt das Ressentiment der sozusagen depotenzierten Feudalritter gegenüber dem neuen Geldadel, könnte man sagen, durchaus eine Rolle. Aber es ist auch ganz deutlich, dass gleichzeitig diese Verschiebung auf die eigene Leistung des Edlen, dem zugrunde liegt. Man ist nicht mehr Kraft Geburt ein Edler, sondern man ist dadurch, dass man die Potenziale aller Menschen für sich bewusst stufenweise entwickelt, ein Edler. Ich glaube, das ist der Punkt, den man hier immer wieder rausarbeiten kann. Dann kommt noch ein letztes. Da geht es um die sogenannten man könnte sagen, richtigen Städter. Und es wird diskutiert, wie die sich von den Alten unterscheiden und was man ihnen, wie man sie würdigen kann. Wang Chang sagte, die ganze Stadt nennt sie akzeptable Menschen. Es gibt nirgendwo, wo sie hingehen, wo sie nicht als akzeptable Menschen bezeichnet werden. Warum hat Konfuzius sie denn als Diebe der Tugend bezeichnet? Das ist sozusagen der Gegenstand der Debatte. Also sozusagen die Bürger auf der Höhe der Zeit, die sozusagen mit den Sitten ihrer Zeit leben, werden von Konfuzius als Diebe der Tugend bezeichnet. Und das hat Mencius jetzt dadurch erläutert, dass er sagt, wenn man sie für etwas kritisieren will, also ihnen etwas vorwerfen will, dann gibt es nichts Besonderes, was man ihnen vorwerfen kann. Wenn man sie korrigieren will, dann gibt es nichts Besonderes, weswegen man sie korrigieren kann. Sie folgen den geläufigen Sitten und Verhaltensweisen und stimmen den Unsittenlastern ihres Zeitalters zu. Sie scheinen sich auf Loyalität und Ehrlichkeit zu verlegen und ihre Handlungen scheinen rein zu sein. Jeder folgt ihnen und weil die Menschen ihnen folgen, werden die Menschen unfähig, den Weg von Yao und Shun, den beiden historischen Vorbildkaisern legendärer Art, zu folgen. Aus diesem Grund werden sie Diebe der Tugend genannt. Sie nehmen, dadurch, dass sie als Vorbilder in der bestehenden Gesellschaft die Menge der vielen dahin orientieren, so zu leben wie sie, dieser Menge der vielen die Möglichkeit zur Tugend. Das ist das Argument. Konfuzius sagte, ich mag keine Dinge, die nicht, also das ist Zitat jetzt von Mencius, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Ich mag Getreideunkraut nicht, weil man das mit wirklichem Getreide verwechseln kann. Ich mag keine Beredsamkeit, weil man die mit wirklicher Fairness verwechseln kann. Ich mag keine Schärfe der Zunge, weil man sie mit Ehrlichkeit verwechseln kann. Ich mag die Musik von Chang nicht, weil man sie mit guter Musik verwechseln kann. Ich mag Purpur nicht, weil es mit dem traditionellen Rot verwechselt werden kann. Und ich mag sozusagen die üblichen Städter nicht, die konventionellen Städter nicht, weil man sie mit den Tugendhaften verwechseln kann. Der edle Mensch kehrt zu dem, was konstant ist, zurück und begehrt, tut nichts mehr. Nachdem das, was konstant ist, richtig begriffen ist, werden die Leute erwachen. Sobald sie einmal erwacht sind, wird von ihren Übeln keines mehr da sein. Also das ist wirklich diese kulturkritische Geste, die Kultur der Zeit, die von Warenproduktion und Geldwirtschaft geprägt ist, das ist, glaube ich, deutlich, wird als eine Kultur des Verfalls bezeichnet. Und das Interessante ist, dass er diese Kultur des Verfalls zwar auch denjenigen vorwirft, die diese pflegen, also denen, die gewissermaßen den Geist der neuen Zeit verkörpern, dass er aber vor allen Dingen das Problem daran sieht, dass diese Kultur zum Vorbild für die Menge der vielen wird. Und was er fordert, ist eine Umkehr, die dann auch die Menge der vielen wieder den Weg zur Praktizierung der Tugend, des richtigen Verhaltens, des richtigen Lebens öffnen soll. Und deswegen eben diese ganze Rede von den Dieben der Tugend. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ihm, das ist, wird halt ganz deutlich, dass es ihm nicht nur darum geht, dass der Weise weise ist und das richtige Leben lebt, sondern es geht letztlich darum, wie die Menge der vielen lebt. Ob sie dem Weg des neuen Zeitgeistes, der ehrlichen Bürger folgt, oder ob sie dem Weg der Weisen folgt, der sie auf den Weg der Alten zurückführt. Ich glaube, es ist nicht bösartig oder polemisch, wenn ich dies mit dem in den 20er Jahren, glaube ich, geprägten Slogan vom einfachen Leben sozusagen beschreibe. Also hier, und der Mythos vom einfachen Leben hat durchaus reaktionäre Bedeutung in den 20er Jahren. Und diesen Zug würde ich bei Mencius eben auch sehen. Das ist, wenn man so will, noch ein Vergleich, ein romantischer Appell an die glorifizierten alten Zeiten als Verkörperung des einfachen Lebens. Also nicht in die alten Zeiten als solche, sondern die alten Zeiten in ihrer idealen Gestalt, gegen den Verfall der neuen Verhältnisse von Geld und Warenwirtschaft. Ich glaube, das kann man aus diesen Stücken doch herauslesen. Ich glaube, damit sind wir dann endlich mit dem Mencius fertig. Aber ich glaube, man hat ist doch eine Gestalt jetzt deutlicher geworden, als sie das bisher gewesen ist. Damit komme ich jetzt zu Chun-Zi, Meister Chun oder wie immer man das Xunda ausspricht. Er war Minister in Qi und hat viele andere Staaten bereist und ist aber letzten Endes gescheitert. Kommt aus einer alten Familie. Und ihm wird nachgesagt von Schleichert und Rötz, er habe das präziseste philosophische Werk der klassischen Epoche geschrieben. Dazu, es gibt das Buch Chun-Zi, das ist eine schon alte Sammlung von Schriften, die ihm zugeschrieben werden. Und dieses Chun-Zi ist gleichzeitig auch der Ausgangspunkt für das, was dann später die Rechtsschule oder legalistische Schule der chinesischen Philosophie gewesen ist, wegen des starken Realismus.
Ich glaube, von Mao auch gelobt.
Ja, das ist verständlich. Weil er verbindet die beiden Seiten des Konfuzianismus. Die Kritik gegenüber den neuen Verhältnissen und den Appell an die Erneuerung durch die Erneuerung der alten Verhältnisse. Also das ist beispielsweise noch stärker als bei Mencius. Und was er im Unterschied zu Mencius fallen lässt, ist die gesamte, wie soll man sagen, normative Aufladung der Natur. Bei Chun-Zi geht es zentral um die menschlichen Verhältnisse und die Möglichkeiten ihrer Gestaltung. Dass das Mao gefallen konnte, ist, glaube ich, sofort verständlich. Dies die Schrift, die wir haben, ist sehr spät zusammengestellt worden. Also man kann sagen 1000 Jahre nach ihrer Abfassung. Natürlich hat das dann alle möglichen Probleme mit der Verlässlichkeit. Und andererseits ist er für die chinesische Tradition ganz zentral, weil er seit dem 11. Jahrhundert, also seit praktisch gedruckt worden ist, kontinuierlich als Buch gedruckt vorhanden war. Hier ist eine Beschreibung des Buches. Das sind wirklich kleine Abhandlungen. Also nicht in der anekdotischen Form, wie wir das bei Mencius und Konfuzius haben, sondern tatsächlich in der Form von kurzen Argumentationen. Wir werden das in Zitaten noch genauer vorgeführt bekommen. So, die wichtigsten Kapitel sind eine Diskussion über den Himmel, in dem die Vorstellung des Mencius zurückgewiesen wird und das Gegenteil bewiesen wird, dass der Himmel einen moralischen Willen hat. Also die moralische Aufladung des Himmels wird hier fallen gelassen. Der Himmel ist einfach nur, man könnte sagen, auf Griechisch der Kosmos, die gesamte Welt. Schon die Wiedergabe der natürlichen Welt lässt irgendwie so einen Gedanken erkennen, es gäbe auch eine nicht natürliche Welt. Davon ist hier keine Rede. Die natürliche Welt ist die Welt, Punkt, Schluss. Und dann gibt es ein zweites Buch, die Diskussion über rituelle Angemessenheit. Und dann ein drittes Buch, was sehr interessant ist, weil es für so etwas wie eine polyperspektivische Behandlung aller Probleme eintritt. Wenn man nur eine bestimmte Perspektive verfolgt, dann wird man einseitig und konzentriert sich auf eine Seite der Situation. Es kommt aber darauf an, die Sache von allen Seiten zu betrachten. Also man könnte sagen, hier findet sich eine chinesische Form von Plädoyer für Dialektik. Dann gibt es noch ein Kapitel über die angemessene Verwendung von Begriffen. In großen Teilen der Literatur finden Sie hier für Term Name. Das entspricht so etwa der Situation der platonischen Philosophie, wo sämtliche Begriffe als Namen diskutiert worden sind. Das hat sich dann bis zu Hegel in der europäischen Philosophie hingezogen. Natürlich hat man dann schon irgendwann gelernt, Eigennamen und Begriffe voneinander zu unterscheiden, wie das dann Frege terminologisch klar gemacht hat. Aber es gibt immer noch dieses logische Problem, dass man folgende Struktur von Platon an bedient hat. Wenn ich einen Namen habe, ne, dann muss ich einen Träger des Namens haben. Also ein Name funktioniert eben so, dass er seinen Träger benennt. Also setzt seinen Träger voraus. Und man hat analog dann nach dem Träger für den Begriff gesucht. Und dann überlegt, ist das sozusagen ein allgemeines Wesen oder ist es eine Zusammenfassung singulärer Wesen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass das eigentlich schon die falsche Frage war. Begriffe funktionieren anders, als dass sie einen Träger benennen. Wenn ich von etwas aussage, dass es unter einen Begriff fällt, dann benenne ich es nicht, sondern dann, wie man grammatisch sagen würde oder auch in manchen Teilen der Logik, dann subsumiere ich das unter einen Begriff. Und das ist eine ganz andere Operation als die Operation der Benennung. Und diese Art von Unterscheidung ist auch mal in China spät entwickelt worden. Deswegen gibt es dieses Ineinanderchangieren von Begriffen und Namen in der Beschreibung dieser Schule. Aber ich glaube, es ist ganz klar, das waren die ersten chinesischen Dialektiker. Die haben untersucht, wie funktioniert das überhaupt mit Argumenten? Wie bilden wir Begriffe? Und haben da auch wirklich interessante Befunde herausgearbeitet. Ja, hier wird darauf hingewiesen, auf die Operation des Zhengming, die Berichtigung der Namen. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich die Begriffe berichtige oder die Namen berichtige. Aber diesen Unterschied konnte man damals offenbar nicht so einfach machen. Und man kann vermuten, dass diese Übersetzer, die dann immer über die Berichtigung der Namen geschrieben haben, dass das alle Vulgärplatoniker gewesen sind, die diese Problematik gar nicht im Griff hatten. Ein weiteres wichtiges Kapitel: Die menschlichen Anlagen sind verächtlich, indem es schon sie darum geht, den Anspruch und die Behauptung des Mencius, dass die Menschen von Natur aus zum Guten neigen, zurückzuweisen. Konfuzius hat sich da in der Sache nicht festgelegt, aber Mencius hat eben die Neigung zum Guten für konstitutiv für Menschen gehalten. Schon sie widerspricht dem. Also man kann auch sagen, das ist jetzt keine Schule, wo die Autorität einfach weitergereicht wird, sondern man hat sich da schon auseinandergesetzt und schon sie widerspricht eben einer zentralen Behauptung des Mencius, indem er sagt, die Menschen können sich eben entscheiden, ob sie ihre guten Anlagen entwickeln oder die Anlage zur Selbstsüchtigkeit entfalten, die sie auch natürlicherweise haben. Und er geht so weit zu betonen, dass Moralität letzten Endes eine soziale Konstruktion ist und erst der Bildung, auf Englischen gibt es die Debatte über Nature und Nurture, also Verhältnis von Anlage und Bildung, wenn wir auf Deutsch sagen, erst der Bildung entspringt. Und natürlich hat es darüber dann in der chinesischen Philosophie, hier wird gesagt, 200 Jahre lang wichtige Debatten gegeben. Und jetzt habe ich eine Diskussion einiger wichtiger Grundbegriffe von Sies gefunden. Die muss ich jetzt aber gerade wieder suchen. Winnie Sung hat in Notre Dame Philosophical Reviews von 2015, die 2014 herausgegebene komplette Ausgabe des Shunzi kommentiert und hat zu einer Reihe von Ausdrücken eine Diskussion da publiziert. Also erstens Qing. Das wird in dieser Ausgabe übersetzt mit eingeborene Anlagen oder manchmal auch Anlagen. Wenn der Ausdruck Anlagen irgendwie eine natürliche Tendenz ausdrücken soll, dann ist es eher unklar. Also ich zitiere jetzt die Vinisung. Dann ist es eher unklar, dass schon sie wohl meint, dass Qing selbst eine eingebaute Richtung oder Tendenz hätte. Im 22. Kapitel definiert schon sie selbst Qing als die Gefühle des Mögens oder Nichtmögens, des Glücks oder des Ärgers oder der Traurigkeit oder der Freude über die eigene Natur. Aber es ist nicht offensichtlich, dass Shunzi diese Gefühle als etwas betrachtet, was wir heute Emotionen nennen würden, die also einen gegenständlichen Bezug haben. Also diejenigen, die mit Hermann Schmitz vertraut sind, kennen also wahrscheinlich den Unterschied zwischen gegenständlich bezogenen und nicht gegenständlichen Gefühlen. Also mein Beispiel dafür wäre die Unterscheidung im Deutschen zwischen Furcht und Angst. Furcht hat einen bestimmten Gegenstand, Angst hat eben keinen bestimmten Gegenstand. Also das, glaube ich, kann man inzwischen als ziemlich gesichert betrachten. Und in dem Sinne kann man jetzt in der Tat nicht unterstellen, dass schon sie diese Gefühle als gegenständlich betrachtet. Und deswegen schlägt dann Vinisung vor, scheint es direkter und auch getreuer zu sein, dass man Qing als die Gefühle des Mögens oder Nichtmögens, Likes oder Dislikes, zu betrachten, die für Menschenwesen charakteristisch sind und auch tiefsitzende Züge der Menschenwesen darstellen oder ausmachen, die sich schwer verändern lassen. So, dann das hat dann für die Vinisung Folgen für Shunzis Definition von Deliberation, würde ich dazu sagen. Lu, ich zitiere jetzt ihr Zitat, das ist also Shunzi, das Herz trifft eine Entscheidung in Bezug auf Qing. Und das wird Deliberation genannt. Und diese Übersetzung geht aber immer noch davon aus, so ihre Kritik, dass in Qing so etwas wie eine vorbestimmte die Richtung enthalten ist und dass die Deliberation nur darum geht, dass man diese Neigung, in diese Richtung zu gehen, billigt oder nicht billigt. Während Shunzi, wenn er von Deliberation spricht, einfach nur meint, dass das Herz seine Wahl auf der Grundlage der tiefliegenden Züge menschlicher Wesen trifft. Und damit auch verständlich wird, was der Zusammenhang zwischen Qing und Riten ist. Durch Riten wird nämlich dieses ursprüngliche Gefühl geformt und in der Tat ausgerichtet. Da Shunzi ganz stark betont, dass die menschliche Natur schlecht ist und dass wir unsere Natur modifizieren müssen, so wie wir einen Block von verdrehtem Holz gerade ausrichten müssen, ist es schwierig zu verstehen, warum wir Qing überhaupt wertschätzen sollten, wenn das die eingeborenen Dispositionen, Anlagen, Neigungen wären. Also der Versuch, diese Gefühlsbasis Qing als nicht gerichtet und nicht gegenständlich zu begreifen. Da auch hier würde ich dann fast sagen, sollte man sich mal Hermann Schmidts Begriff des chaotischen Mannigfaltigen als Gefühlsbasis experimentell zu eigen machen und gucken, ob man damit schon sie besser verstehen kann. Ein anderer Begriff, der nähere Erläuterung bedarf für unsere Autorin, ist Bi. Das hatten mit Fixierung übersetzt. Shunzi bestimmt Bi als das Problem, das einen daran hindert, das große Muster zu sehen, also das Dao zu sehen, und das einen dann unfähig macht, seine ethischen Ansprüche durchzuhalten. Und der Schriftzug Bi könnte möglicherweise und ist wahrscheinlich das Bild von etwas, was mit Gras überwachsen ist und hat die Nebenbedeutung von bewölkt oder verdeckt zu sein. Für ein modernes Ohr scheint Fixierung anzudeuten, dass man von etwas besessen ist auf eine Art und Weise, die nicht sich aus einem Mangel an Wissen ergibt. Man könnte durchaus Wissen haben, aber dennoch von seinen Gefühlen überwältigt werden. Die Nebenbedeutung von überschattet, bewölkt bei Bi deutet dagegen an, dass ein Problem, das einen Menschen davon abhält, die ethischen Ansprüche richtig zu begreifen, dass das darauf beruht, dass das Wissen verdunkelt wird. Das heißt, es geht nicht darum, dass das Subjekt fixiert wird, sondern es geht vor allem darum, sich klarzumachen, dass diese Fixierung sowohl aus dem Affekt als auch aus einem Erkenntnismangel beruht. Und das setzt voraus, dass es eben in der Übersetzung auch möglich wird, zu vermitteln, dass Bi auch etwas Kognitives ist. Und vor diesem Hintergrund werden dann die Begriffe der Leere, der Einsinnigkeit und der Stille als drei Praktiken, mit denen man Bi überwinden kann, genannt. Also das heißt Xu, Yi und Jing. Und demgegenüber betont jetzt die Autorin, dass Xu oder Xu die vielfältigen Nebenbedeutungen von Leere, Leerheit und Mangel haben kann. Und er wird oft im Kontrast mit Ying und Xi, also Überschuss, erfüllt, substanziell und real benutzt. Es geht also nicht nur um die Leere als solche, sondern um das Fehlen, den Mangel an bestimmten Elementen. Und deswegen sollte man Shunzis Verwendung von Xu besser als eine Leere des Mangels, Vacancy, begreifen als eine absolute Leere, Absolute Emptiness. Und die Einsinnigkeit deutet an, dass es nur um einen einzigen Zweck geht. Wenn man aber schon die Definition des Terms Yi anschaut, dann sagt er ausdrücklich, dass man dazu in der Lage ist, viele Dinge sozusagen parallel zu wissen. Und es ist aber wichtig dabei, dass nicht eins Ding, das man weiß, das andere negativ beeinträchtigt. Das heißt, Yi ist dann eher so etwas wie Konzentration oder Konzentrationspunkt oder Aufmerksamkeitspunkt. Und schließlich für den Begriff Ying, da geht es in dem Text darum, dass es man nicht zulassen darf, dass Träume und Illusionen unser Wissen verwirren oder unser Verständnis dafür, was in der Tat der Fall ist. Es geht gerade um das Fehlen von Störungen und nicht einfach um Stille. Und gemeinsam ist all dies, ist diesen Begriffen von Xu, Yi und Ying die Betonung, dass wir nicht zulassen sollen, dass bestimmte Dinge, bestimmte Vorurteile würden wir wahrscheinlich in der europäischen Tradition sagen, bestimmte Gedanken, uns daran hindern, uns beeinträchtigen dabei, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Und Shunzi denkt auch eben, dass die Praktiken von Yu, Yi und Ying einen dazu befähigen, die ethischen Maßstäbe zu erkennen und gleichzeitig die Dinge so zu sehen, wie sie sind und damit auch die reale Grundlage der Anwendung der ethischen Standards zu erkennen. Noch zu den beiden Begriffen Qin und Ji. Qin ist ein Begriff, der sich auf das physische Organ des Herzens bezieht, in dem für Shunzi sowohl die affektiven als auch die kognitiven Zustände des Menschen sitzen und dass auch die Quelle des Handelns und der moralischen Bemühungen ist. Es wird üblicherweise mit Herz-Geist übersetzt. In der Übersetzung wird das jetzt nur mit Herz übersetzt. Das hat den Vorzug, dass die ganzheitliche Bedeutung des Herzens erhalten bleibt und nicht eine Dichotomie zwischen den beiden Seiten von Qin aufkommt, und es hat auch den Vorzug, keine asymmetrische Betonung der kognitiven Seite von Qin zu nahezulegen. Aber es ist auch klar, dass Shunzi davon überzeugt ist, dass der kognitive Aspekt, die kognitive Seite von Qin, das definiert, was Qin ist. Denn so wie alle anderen Organe ihre besondere Kapazität, durch ihr besonderes Vermögen definiert wird, ist das definierende Vermögen des Organs Qin als Ji bezeichnet. Das heißt, als das Vermögen, durch das das Subjekt etwas begreifen, Entscheidungen treffen und sich selbst zum Handeln motivieren kann. Ohne dieses Ji wird das Subjekt, selbst wenn die Sinne angemessen funktionieren, nicht dazu in der Lage sein, die Daten, die die Sinne ihm geben, entsprechend auszuwerten. Und da jetzt Sinn ein zentraler Begriff mit unterschiedlichen Verwendungen ist, wäre es besser, gewesen, den Begriff unübersetzt zu lassen. Und ein letzter Punkt ist dann noch das Verhältnis von Djinn und Persönlichkeit. Sie kritisiert, dass die Übersetzung des Missverständnisses naheliegt, Handlungsfähigkeit Djinn zuzuschreiben und nicht der Person. Und das ist zwar soweit richtig, dass sozusagen entwickelte Handlungsfähigkeit bei der Person zu finden ist, wenn Djinn angemessen funktioniert, aber die Person, die Persönlichkeit bleibt auch bestehen oder kann auch bestehen bleiben, muss ich genauer sagen, wenn Djinn nicht richtig funktioniert. Das heißt, auch hier haben wir diesen Gedanken der Entwicklung von Handlungsfähigkeit und unterschiedlicher Stadien im Hintergrund. Und ich denke, dann noch die letzte Bemerkung bezieht sich auf Shen, dass sie das hier jetzt hatten mit Person übersetzt, dass aber eigentlich dem Körper und das physische Selbst im Chinesischen bedeutet. Und damit wirft sie die Frage auf, jetzt die Autorin, dass überhaupt noch zu klären ist, wie bei Shunzi das Verhältnis zwischen Gefühlszuständen, Erkenntniszuständen der Person und dem physischen Selbst zu bestimmen ist. Kann sein, dass Shunzi selbst das nicht so klar gesehen hat, aber wenn man diese chinesischen Begriffe übersetzt, dann werden diese Subtilitäten im Denken doch deutlich. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen, aber es, glaube ich, ist, deswegen trage ich es vor, es ermöglicht doch mal gewissermaßen in die Arbeitsebene dieses Philosophierens vorzudringen. Und jetzt komme ich dazu, einige Zitate, die ich im Netz gefunden habe, zu kommentieren. Jetzt muss ich mal schauen, stimmt das so? Ich habe jetzt hier 3:15. Oh, gut.
3:15.
Okay. Oh ja, stimmt nicht ganz gut. Also, die Person, die zwei Wege zugleich zu nehmen versucht, wird nirgendwo hinkommen. Das hat natürlich erstmal so den Charakter der Trivialität. Aber ich glaube, was Shunzi vermitteln will, ist die Notwendigkeit, die kognitive Orientierung und die praktische Orientierung, also die Orientierung des Wissens und die Orientierung des Handelns tatsächlich zusammenzubringen und in einer Orientierung zu vereinen. Und dazu, glaube ich, passt dann auch das nächste Zitat. Um das große Bild angemessen zu verstehen, sollte jeder fürchten, dass er geistig bewölkt, verdunkelt und besessen von einem kleinen Teil der Wahrheit wird. Das heißt, das ist schon bemerkenswert, hier tritt schon eine philosophische Kritik am Spezialistentum auf. Also sowohl jetzt die Spezialisierung auf das Handeln und die Spezialisierung auf das Wissen im ersten Zitat und hier jetzt das Spezialistentum als derjenige, der von immer weniger immer mehr weiß. Dann haben wir schon, denke ich, gesehen, die menschliche Natur ist böse und ihre Güte wird durch bewusste Aktivität hervorgerufen. Wobei ich dieses, die menschliche Natur ist böse, allerdings etwas hinterfragen würde, weil ich glaube, genau genommen vertritt schon sie, dass die menschliche Natur zum Bösen fähig ist und die Menschen dieses entwickeln können, so wie sie auch zum Guten fähig sind und dieses entwickeln können. Wobei sicherlich die These ist, dass ohne Kultur, Bildung etc. diese Neigung zum Bösen sich immer durchsetzen wird. Dann das Lernen vollzieht sie bis zum Tod und hört nur dann auf. Sein Zweck kann niemals auch nur einen Moment lang vergessen werden, aufgegeben werden. Dieses Ziel des Lernens als Lernen zu verfolgen, macht den Menschen aus, es aufzugeben, macht einen zum Tier. Also hier wird deutlich, dass bei Shunzi die Frage nach dem Ziel des Lebens durch diesen unbeendbaren Lernprozess beantwortet wird. Das Ziel ist nicht etwas, was man erreicht, sondern das Ziel ist etwas, was man kontinuierlich vollziehen muss, eine beständige Anstrengung. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier zitiert habe, aber ich vermute mal schon, Goethe, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen schon. Faust. Das ist hier ein ganz ähnlicher, vergleichbarer Gedanke. Das Lernen, die Bildung des Edlen tritt durch seine Ohren ein, macht sich an seinem Herz fest, verbreitet sich durch alle seine vier Glieder und tritt in seinen Handlungen als solches hervor. Das Lernen der niedrigen Person tritt durch die Ohren ein und tritt durch den Mund wieder heraus. Vom Mund zu den Ohren sind es nur 4 Zoll. Wie könnte das ausreichen, um einen ganzen Körper zu verbessern, der sehr viel größer ist? Also dieser Gedanke des Bildungsprozesses als ein Bildungsprozess des ganzen Körpers, das ist, glaube ich, und als ein Bildungsprozess, wo der ganze Körper dann auch gleich in seinem sozialen Zusammenhang gesehen wird. Das ist, glaube ich, hier der zentrale Punkt. Und man kann natürlich hier an dieser Stelle auf die in China ja verbreiteten Praktiken der Selbstkultivierung, der körperlichen Selbstkultivierung. Also gibt es ja jede Menge sozusagen meditativer Traditionslinien, zum Beispiel, die das da auch sozusagen greifbar verkörpert haben. Der Edle weiß, dass alles, was unvollkommen und unverbessert ist, kein Lob verdient. Er arbeitet daran, dass seine Augen das, was nicht recht ist, nicht sehen wollen. Arbeitet daran, dass seine Ohren nicht das hören wollen, was nicht recht ist. Dass sein Mund nicht das sprechen will, was nicht recht ist. Und sein Herz nicht beschließen oder beraten will über das, was nicht recht ist. Aus diesem Grund können Macht und Profit ihn nicht bewegen. Die Massen können ihn nicht von der Stelle rücken. Und nichts in der Welt kann ihn erschüttern. nochmal jemand, dessen Absichten und Gedanken kultiviert, gebildet sind, wird Reichtum und sozusagen Adelsstatus gering achten. Jemand, dessen größtes Bestreben dem Weg, dem Dao gilt, wird Könige und Herzöge nicht besonders ernst nehmen. Das liegt einfach daran, dass wenn man sich selbst von innen prüft, die äußeren Güter von geringem Gewicht sind. Ein Spruch sagt, der Edle macht die Dinge zu seinen Dienern, der gewöhnliche Mensch ist Diener seiner Dinge. Wenn ein Handeln, ein klassischer Imperativ, schon siehst, geringen Profit bringt, aber sehr viel Recht handeln, dann sollst du sie tun. Dann ein längerer Text. Die menschliche Natur ist böse, ihre Güte entwickelt sich aus der bewussten Tätigkeit. Nun gehört es zur menschlichen Natur, mit einer Neigung zum Profit geboren zu sein. Wobei das natürlich schon eine erhebliche Konzession an die Warengesellschaft ist, die schon in der menschlichen Natur verankert zu sehen, das erinnert an Adam Smith, der ja die natürliche Neigung zum Austausch und Handel in der Wealth Nation am Anfang postuliert. Wenn man das dem aber nachgibt, dann führt das zu Konflikten und Streit, und der Sinn für Bescheidenheit und Nachgiebigkeit, mit dem man geboren war, verschwindet. Darauf stützt sich meine Interpretation vorhin. Man ist mit den verschiedenen Anlagen geboren, auch der Anlage zum Bösen. Aber wenn die Anlagen zum Guten nicht kultiviert werden, dann setzen sich die Anlagen zum Bösen durch. Man ist mit den Gefühlen von Neid und Hass geboren, und wenn man ihnen nachgibt, dann wird man zum Banditentum und Diebstahl geführt, sodass der Sinn für Loyalität und guten Glauben, mit dem er geboren wurde, verschwindet. Und so weiter wird das hier jetzt durchdekliniert. Daher wird es unvermeidlich zu Konflikt und Streit führen, wenn man der menschlichen Natur folgt und den menschlichen Gefühlen nachgibt, und man muss stattdessen einen Prozess der Transformation unterzogen werden durch das Beispiel eines Lehrers und durch den Weg von Ritualen und Rechthandeln geleitet werden, bevor man Bescheidenheit und Nachgiebigkeit erreicht, bevor man mit Verfeinerung und Ritual übereinstimmt und zur Ordnung zurückkehrt. Return to Order würde ich hier schon mal betonen.
Kann man dieses Reitness, ist das etwas, was die Legalisten auszeichnet?
Ja, die Legalisten haben dann praktisch dieses Rightness als das Einzige, was man erstreben soll.
Gehört denn Sun Tzu zu den Legalisten?
Nein, aber sie haben sich an ihm orientiert. Ja, er ist breiter angelegt, er hat nicht nur die Rightness, aber es gibt in der Tat einen Zusammenhang.
Wäre ja dann klar, also man braucht dann Gesetze, wenn der Mensch so ist, wie er ihn hier beschreibt, also übel, dann braucht man Gesetze, die das regeln.
Ja, natürlich. Das ist auch in der Tat schon Sies Lehre. Und Es ist die Aufgabe der Edlen, durch ihre Vorbild, durch ihren Vorbildcharakter diese Gesetze zu bestimmen. Das ist, glaube ich, schon Sies spezifische Wendung, wenn die Legalisten dann eher gesagt haben, es ist die Aufgabe des Staates. Also das hat, die haben das dann gewissermaßen als Machtfrage reinterpretiert.
Die waren ja etwas radikaler dann und die haben ja auch dann viele Bücher verbrannt, glaube ich.
Ja, ja. Also ich meine, die waren nicht nur radikaler, sondern die waren wirkungsmächtig.
Ja.
Das Quirreich, da waren die Legalisten die herrschende Philosophie. Und unter anderem gehörte dazu, all diese falschen Gedanken zu eliminieren. Also, aber wir kommen noch zu den Legalisten. So, noch zwei Zitate. Ein Mensch, eine Person, die von den Lehren eines Lehrers, die Instruktionen eines Lehrers transformiert wird und sich selbst dem Studium widmet und den Ritualen und dem rechten Handeln folgt, kann dadurch eine edle Person, ein edler Mensch werden, während jemand, der seiner Natur und seinen Emotionen folgt und der sich damit zufrieden gibt, seinen Leidenschaften freies Spiel zu geben und das Ritual und das Recht der Handeln verlässt, eine Person von weniger Wert ist. Ein Fragesteller fragt, wenn die menschliche Natur böse ist, wo kommen dann Ritual und rechtes Handeln her? Er antwortet, Ritual und rechtes Handeln werden immer erst durch die bewusste Aktivität der Weisen geschaffen. Dann die Überlegung, dass von Natur aus, natürlich spontan, jeder das sucht, was er selber nicht hat. Und dass Herrscher und Ritual und rechtes Handeln eingeführt werden, weil die Natur böse ist. Das krumme Holz muss gerade gemacht werden. Ja, ich habe das dann nochmal an die verschiedenen Darstellungen angetragen. Schon Sie, wir können ja nicht das ganze Werk so lesen, wie wir den Mencius jetzt in Auszügen gelesen haben. Da gibt es zwei in der Stanford Encyclopedia of Philosophy, in der International Encyclopedia of Philosophy, zwei Darstellungen. Und ich habe einfach nur die Überschriften als Hauptthemen und Problematiken daraus gezogen. Die Stanford Encyclopedia of Philosophy hebt hervor, es gibt den Weg des Tao der weisen Könige, die Modelle, die Lehrer und die Gentlemen, Erziehung und Bestrafung, Tian, also Natur oder Himmel, dann ein Abschnitt über die menschliche Natur und die Handlungsfähigkeit, dann ein Abschnitt mit normativen Argumenten, ein Abschnitt über die Epistemologie und ein Abschnitt über die Philosophie der Sprache. In der Encyclopedia of Philosophy, International Encyclopedia of Philosophy, wird der Tao, der Way, der Weg und der Himmel diskutiert, die menschliche Natur, die Erziehung und das ethische Ideal, Logik und Sprache und dann das soziale und politische Denken des Shunzi. Was man daraus nehmen kann, ist, dass bei Shunzi und das entspricht auch dem, was man in der Sekundärliteratur überliest, tatsächlich eine umfassende philosophische Artikulation versucht wird. Ob man sie als systematisch bezeichnen kann, das hängt ein bisschen von dem Begriff von System ab, den man da zugrunde legt. Aber dass sie umfassend und allseitig gemeint ist, das ist klar. Und es ist auch klar, dass sie ganz stark auf ein Primat der praktischen Orientierung hin angelegt ist, was bei den konfuzianischen Philosophen sowieso durchweg der Fall ist. Aber hier wird es auch spezifisch expliziert. Das habe ich jetzt Ihnen nochmal an einigen sozusagen Elementen zu exemplifizieren versucht. Die Figur des Edlen, die bei Jones, wie wir ja gesehen haben, eine zentrale Rolle spielt, wird folgendermaßen beschrieben. Zitat: Der Edle hat seinen Wert auch ohne gesellschaftlichen Rang. Er ist reich, auch ohne Einnahmen. Man vertraut ihm, auch wenn er keine Worte macht. Er beeindruckt, ohne Aufhebens von sich zu machen. Er ist anerkannt, auch wenn es ihm schlecht geht. Er ist vergnügt, auch wenn er allein ist. Dann wird allerdings ganz charakteristisch noch eine Steigerung dazu gesetzt, nämlich der Weise. Wobei der Weise hier bei Gelsitzer Hong als Heilige bezeichnet ist, was ich für ziemlich unglücklich halte, weil damit eine Dimension hier reinkommt, die bei Chunzi, glaube ich, gar nicht vorkommt. Wenn man kein Weiser ist, ich setze das gleich, ist man kein Herrscher. Der Weise besitzt vollkommene Tugend und nur so kann er herrschen. Ja. Dann habe ich noch von Schleichert Rötz gefunden. Für die Xunzi der Höhepunkt der konfuzianischen Schule ist. Also sie schreiben, tatsächlich geht Xunzi mit seinen Begriffen sehr sorgfältig um und gibt sogar eine Reihe von expliziten Definitionen. Er schreibt, was von Geburt an so ist, wie es ist, heißt Veranlagung. Was entsprechend der Veranlagung von Geburt an vorhanden ist, nämlich das Arbeiten der Sinnesorgane, die ohne Zutun von selber funktionieren, heißt ebenfalls Veranlagung. Das auf dieser Veranlagung beruhende Lieben und Hassen, Frohsinn und Zorn, Traurigkeit und Freude heißen Gefühle. Hier würde übrigens dann auch die Interpretation gestärkt, dass Gefühle bei ihm erstmal nicht gegenständliche Gefühle sind. Wenn Gefühle aufkommen und das Herz zwischen ihnen auswählt, so heißt dies überlegen. Das bisher als die Liberation bezeichnet. Wenn das Herz überlegt und der Mensch diese Überlegung in die Tat umzusetzen fähig ist, heißt dies erarbeiten, frei. Oft überlegen und diese Fähigkeit üben, sodass sich Erfolg einstellt, heißt ebenfalls erarbeiten, also frei. So, dieses Wort Xing wird hier dann nochmal gesagt, bezeichnet also die angeborenen und sich spontan äußernden Eigenschaften oder Verhaltensweisen im Unterschied zu Erworbenen. Erarbeiten, Wei, ist das typisch menschliche, überlegend vorbereitete Tun, das eine gewisse Einübung durch Wiederholung erfordern kann. Und jetzt muss man noch den Begriff Böse, erläutern. Da ist zwar keine explizite Definition gefunden worden, aber die Begründung, die Shunzi für seine These anführt, enthalten zugleich eine implizite Definition. Zitat: Der Mensch ist böse veranlagt. Was an ihm gut ist, ist erarbeitet. Es gehört zur Veranlagung des Menschen, dass er schon egoistisch geboren wird. Ließe man dem freien Lauf, so käme es zu Streit und Raub. Höflichkeit und Bescheidenheit würden verschwinden. Also auch hier wieder dieses Verschwinden. Höflichkeit und Bescheidenheit gibt es auch, aber sie streiten nicht statt. Der Mensch kennt von klein auf Neid und Hass. Ließe man dem freien Lauf, so entstünden Grausamkeit und Brutalität, wird Loyalität und Verlässlichkeit verschwenden. Das ist dasselbe Zitat in einer anderen Übersetzung. Von Geburt an besitzt der Mensch alle Arten von Sinnesbegierden. Ließe man ihnen freien Lauf, so käme es zu Unsittlichkeit und Chaos, während Sittlichkeit, Rechtschaffenheit, Kultur und Ordnung zugrunde ging. Wenn man daher den Anlagen und Emotionen der Menschen folgte, wären Kampf und Raub unausbleiblich. Zwietracht und Unordnung kämen auf und die Menschen senken in den Zustand offener Gewalttätigkeit. Sodass es gibt auch Menschen mit angeborener Herzensgüte und die sind aber leider eine Ausnahme. Und das Zitat: Shun, der legendäre weise Kaiser, sagte: Ich allein kann meinen Wünschen freien Lauf lassen und dabei Ordnung im Land halten. Die Regeln der Sittlichkeit sind also für die Tüchtigen bis hinunter zum gemeinen Volk gemacht worden und nicht für vollendete Weise. Aber auch letztere fanden erst durch das Lernen zur Vollendung. Ich glaube, da wird der Zusammenhang jetzt schon sehr deutlich. Sittliche Verhaltensweisen für das gesellschaftliche Zusammenleben müssen erlernt werden und jeder Mensch muss sie sich unter gesellschaftlicher Anleitung erst mehr oder weniger mühsam erarbeiten. Zitat: Die Menschen haben folgende Veranlagung. Wenn sie hungrig sind, wollen sie essen. Wenn sie frieren, wollen sie sich wärmen. Wenn sie abgearbeitet sind, verlangen sie nach Erholung. Das sind natürliche menschliche Regungen. Wenn aber ein Mensch hungrig ist und trotzdem nicht wagt, in Gegenwart von jemand Älterem als Erster zu essen, dann gibt es jemanden, dem er den Vortritt lässt. Und wenn er erschöpft ist und doch nicht wagt, um eine Ruhepause zu bitten, dann deshalb, weil es noch jemanden gibt, für den er zu arbeiten hat. Der Sohn lässt dem Vater den Vortritt, der jüngere Bruder dem Älteren. Der Sohn arbeitet für den Vater, der jüngere Bruder für den Älteren. Solche Verhaltensweisen sind gegen die natürlichen Anlagen und widersprechen den natürlichen Gefühlen. Und doch gibt es Kindespflicht, Sittlichkeit, Rechtschaffenheit, Kultur und Ordnung. Folgt man den natürlichen Anlagen und Regungen, so gibt es aber keine Höflichkeit, denn letztere widerspricht den natürlichen Trieben. So gesehen ist klar, dass der Mensch böse veranlagt ist und was an ihm gut ist, erarbeitet wird. Das wird von Shunzi durchaus auf eine Theorie vom gesellschaftlichen Naturzustand, der gleichzeitig als Urzustand beschrieben wird, bezogen. Auf Seite 244 hier. Weil in der Vorzeit weise Männer die Veranlagung des Menschen für böse erachteten und dass sie nicht zum richtigen, sondern zu abwegen, unausgeglichenen Unternehmungen, Rebellion und Chaos neigt, keineswegs aber zur gesellschaftlichen Ordnung, etablierten sie die Machtposition der Fürsten, um die Menschen zu beaufsichtigen und zu überwachen. Sie stellten Sittlichkeit und Rechtschaffenheit klar, um damit die Verhältnisse zum Bessern zu wenden, führten Gesetze und Normen ein, um die Menschen zu regieren und schufen schwere Strafen, um sie in Schranken zu halten. Dadurch bewirkten sie, dass man überall auf Erden bei der Ordnung seinen Ausgangspunkt nahm und mit dem Guten in Einklang kam. So sind sie die Regierung weiser Könige und die Umgestaltung der Verhältnisse durch Sittlichkeit und Rechtschaffenheit aus. Jetzt kommt noch mal eine Argumentation, warum das richtig ist, überhaupt, dass der Mensch böse veranlagt ist. Würde man jetzt versuchen, die Machtposition der Fürsten abzuschaffen, ohne Sittlichkeit und Rechtschaffenheit auszukommen, sowie auf Gesetze, Normen und das Einhaltgebieten bestrafen, zu verzichten, welchen Anblick würde der Umgang der Menschen miteinander wohl bieten? Offenbar den, dass Starke die Schwachen schädigen und ausplündern und Mehrheiten, Minderheiten tyrannisieren. Man müsste nicht lange warten, bis das Chaos auf Erden so groß geworden wäre, dass sich die Menschen gegenseitig ausrotten. Also klassische Theorie des Naturzustandes. Wenn man es von dieser Seite betrachtet, wird klar, dass der Mensch böse veranlagt ist und das Gute an ihm erarbeitet werden muss. Und dem wird dann gleich noch entgegengehalten, weiteres Zitat: Jemand mag einwenden, wenn der Mensch, es ist 245, wenn der Mensch böse veranlagt ist, wie entstehen dann Sittlichkeit und Rechtschaffenheit? Darauf ist zu antworten, sie entstehen, weil sie von den weisen Menschen erarbeitet, frei werden und nicht einfach aus den angeborenen Anlagen. Wenn ein Töpfer Ton modelliert und daraus ein Gefäß formt, so entsteht es, weil es vom Töpfer erarbeitet wird und nicht einfach aus den angeborenen menschlichen Anlagen. Weise Menschen akkumulierten Nachsinnen und Überlegung und übten sich im Erarbeiten. Daraus entstanden Sittlichkeit und Rechtschaffenheit, Gesetze und Normen. Das alles ist so entstanden, weil es von weisen Menschen erarbeitet wurde und nicht aus angeborenen Anlagen der Menschen. Damit kommen wir eigentlich zu dem Punkt, dass die grundlegende Aufgabe der Verhältnisse ist, diese Erziehungsleistung zu vollbringen. Ich lege dann gleich nochmal einen weiter, Seite 247. Was meint der Ausspruch? Auch der gewöhnlichste Mensch kann ein Ju werden. Er bedeutet Folgendes. Das, wodurch Ju das wurde, was er wurde, war sein Praktizieren von Humanität, Rechtschaffenheit, Gesetzen und Normen. Letztere lassen sich begreifen, haben Regeln, die man wissen und beherrschen kann und sind daher auch dem Durchschnittsmenschen zugänglich, sodass auch er ein Ju werden kann. Es wird aber dann nochmal vertieft. Wenn man durch Akkumulation zur Weisheit kommt, warum können das nicht alle Menschen? Die Antwort ist, sie hätten schon die Möglichkeit, können diese Möglichkeit aber nicht realisieren. Wirklich, auch ein gemeiner Mann hat die Möglichkeit, ein Edler zu werden. Er ist aber dazu nicht willens. Edle und Gemeine hätten stets die Möglichkeit, ihre Plätze zu tauschen. Wenn sie es nicht tun, heißt das, dass sie diese Möglichkeit nicht realisieren können. Stimmt tatsächlich, auch ein Durchschnittsmensch hat die Möglichkeit, ein Ju zu werden, aber besitzt nicht unbedingt die Fähigkeit, diese Möglichkeit zu verwirklichen. Dass er diese Fähigkeit nicht besitzt, widerspricht der Möglichkeit nicht. Man hat ja auch die Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und kann doch niemals überall hin. So gesehen ergibt sich aus der Möglichkeit einer Handlung nicht zwingend, dass einer sie auch ausführen kann. Dass einer etwas nicht tun kann, obwohl es möglich ist, es zu tun, ist kein Widerspruch. Also man sieht, wie sie sich hier in den, man könnte sagen, Widersprüche verwickeln, indem sie einerseits die Menge der vielen tatsächlich als Adressaten all dieser Forderungen postulieren, andererseits aber dann theoretische Gründe finden, warum nicht die Menge der vielen, sondern nur die wenigen Edlen das dann auch verwirklichen. Damit rücken jetzt diese Edlen und speziell noch die Herrscher in den Vordergrund. Die Frage ist, was ist die Grundlage ihrer Autorität? Und da gibt es dann auch wieder die guten Herrscher. Denn es gibt drei und die schlechten oder bösen Herrscher. Es gibt drei Arten Autorität, Zitat, es gibt drei Arten Autorität auszuüben, Seite 248, die tugendhafte, die misstrauisch gewaltsame und die hemmungslos wahnsinnige. Die erste resultiert in Stabilität und Stärke, die zweite in Gefährdung und Schwäche, die dritte führt zum totalen Untergang. Also bemerkenswert ist hier auch, wie stark hier auch auf der Seite der Fürsten diese Möglichkeit zum Bösen gemacht wird. Dann haben wir erstmal die Regierung eines idealen Herrschers, von dem sagt schon sie, Zitat, durch Menschlichkeit, Rechtschaffenheit und Autorität beeindruckt er die Welt. Deshalb gibt es niemanden, der ihm nicht vertraut, ihn nicht hochschätzt oder der sein Feind wäre. Mit seiner Autorität, die keine Feinde hat, hilft er den Menschen auf den richtigen Weg, siegt er ohne Kampf, erobert er ohne Angriffe und ohne, dass er die Waffen ergreift, und erwirft sich ihm das Erdreich. Er versteht es, sich wie ein König zu verhalten. Und dieser König, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist auch nützlich für das Volk. Zitat: Der Nutzen, den man erzielt, wenn man zuvor dem Volk nicht selber genützt hat, ist geringer als jener, den man erzielt, wenn man zuvor selber Nutzen gebracht hat. Aber noch größer ist der Nutzen, wenn man Nutzen bringt, aber keinen Nutzen daraus zieht. In letzterem Fall nämlich gewinnt man die Welt. Wer aber nur Nutzen aus dem Volk ziehen will, ohne selbst nützlich zu sein, der bringt sein Reich und seinen Clan in Gefahr. Also die ideale Konstruktion ist der Herrscher, der dem Volk Nutzen bringt, ohne selbst das Volk in irgendeiner Weise auszubeuten. Und das wird dann, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die Übersetzung hier zuverlässig ist, geradezu in einer Projektion der Überfluss-Warengesellschaft spezifiziert. Zitat: Waren und Güter sprudeln wie aus einer Quelle hervor und schwellen an wie die Ströme oder das Meer. Sie türmen sich zu Hügeln oder gar zu Bergen auf, und wenn nicht gelegentlich einiges davon vernichtet würde, können die Lagerhäuser gar nicht alles fassen. Wer würde sich noch Sorgen machen, dass irgendetwas knapp werden könnte? Also die Tendenz der Waren- und Geldwirtschaft zur Akkumulation hier als Ideal gefasst. Und das heißt, wichtig, es geht nicht darum, schon sie jedenfalls, zu den einfachen Verhältnissen zurückzukehren, sondern es geht darum, eigentlich die Möglichkeiten dieser neuen produktiven Gesellschaft umfassend zu entfalten. Dann gibt es die relativ simple Beobachtung, dass die Macht des Herrschers auf der Zustimmung des Volkes, also der Folgebereitschaft des Volkes, beruht. Ich zitiere das gerade noch: Ein klardenkender Edler erreicht, dass ihm die Menschen folgen. Wenn einem die Menschen folgen, dann erlangt man eine Machtposition. Wenn nicht, geht dieselbe verloren. Ein Herrscher steht und fällt damit, dass die Menschen ihm folgen. Ähnliches steht übrigens bei Machiavelli. Vielleicht dann nur noch ganz kurz die bösen Herrscher. Ich glaube, wir müssen jetzt ein wenig zum Schluss kommen. Vielleicht ein Zitat nur. Das Volk weiß nur zu genau Bescheid über seine Obrigkeit, wie sie durch ihre frivole, despotische und chaotische Einstellung den Staat an den Rand des Abgrunds bringt. Aus keinen anderen Ursachen bringen Minister ihre Fürsten um und Untertanen ihre Vorgesetzten, werden Städte verraten, und setzt niemand mehr seine vollen Kräfte zur Pflichterfüllung ein, als aus jenen Ursachen, die von den Herrschenden selbst geschaffen worden sind. An der Stelle, glaube ich, kann ich das jetzt abbrechen und komme dann nächstes Mal nochmal auf Shunzi zurück, indem ich die Interpretation des chinesischen Philosophen aus dem 20. Jahrhundert, Feng Yulan, Ihnen vorstelle, die den Vorzug hat, nicht doxographisch zu sein, also sozusagen eine Sammlung merkwürdiger Meinungen zum Besten zu geben, sondern tatsächlich versucht, die philosophischen Pointen und Grundlagen dieser Lehre zu rekonstruieren. Ja, vielen Dank. Thank you.